Kennt ihr auch solche Situationen, wo einem vor Wut der Kragen platzen könnte? Da hat man gerade vielleicht in der Firma, im Büro, sein Bestes gegeben, hat einen guten Job gemacht, war immer pünktlich, fair, loyal. Und dann kommt der Chef und benimmt sich wie so ein machthungriger, sturer Despot. Keine Worte der Anerkennung, geschweige denn Dank, keine Wertschätzung, sondern nur Kritik und Druck und Ignoranz und Arroganz. Unser Ewald, der hat viele Jahre so einen Chef ertragen müssen. Und ich weiß nicht, ob ich das an seiner Stelle so lange durchgehalten hätte, ohne dass mir irgendwann mal der Kragen geplatzt wäre. Ich habe also großen Respekt vor ihm. Er ist heute gar nicht da, die sind verreist anderswo. Dass er das mit so viel Geduld und eigentlich demütiger Ertragen diesen Chef so viele Jahre erduldet hat. Aber es muss nicht unbedingt ein arroganter Arbeitgeber sein, der einen zur Weißglut bringen kann, sondern das können in Verbindung mit unseren blockierten Zielen auch andere Menschen sein, die durch ihre Torheit und Sturheit uns einfach auf die Palme bringen. Wie reagieren wir, wenn unsere Ziele blockiert werden und wir uns dabei auch noch ungerecht behandelt fühlen? Was ist unsere Reaktion auf Frustration? Joe, bist du dabei oder gibt's Probleme mit meiner PowerPoint? Geben wir unserem Zorn Raum und werden vielleicht auch noch unzurechnungsfähig, sagen Dinge in unserer Wut, die wir vielleicht nachher bereuen. Verlieren wir die Selbstbeherrschung und jedes Bewusstsein unserer wahren Identität und schlagen in unserer Wut, unserem Ärger, meistens ja verbal, zurück. In der Episode, die wir heute aus der Davidsgeschichte betrachten, geht es genau um diese Problematik. Wir sind ja hier schon seit Monaten dabei in den Predigten. Am Sonntag die Lebensgeschichte von König David aus dem Alten Testament zu betrachten. Und wir wollen von David lernen, Gott gerade auch im Alltag zu finden und mit ihm zu leben durch all die verrückten Umstände, die uns das Leben beschert. Und ich denke, die Davidsgeschichte ist nicht nur sehr spannend, sondern sie ist voll mit solchen Episoden, mit solchen Geschichten aus dem Alltag. Und wir können von David lernen. David ist ja auch in dem Punkt uns sehr ähnlich, dass er als König gesalbt wurde mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist nicht mehr von ihm wich. Und seine Biografie ist auch die längste, die das Alte Testament beschreibt. Und seine Person wird auch im Neuen Testament öfters zitiert als irgendein anderer Mensch aus dem Alten Testament. Und wir glauben, wir können viel von ihm lernen, auch für unser Leben und auch aus seinen Fehlern. Und heute ist 1. Samuel 25 dran. Und wie wir gleich sehen werden, ist David nicht der große Held hier in dieser Geschichte. Ich habe das Thema des Kapitels so formuliert: blockierte Ziele erfordern kluges Handeln. Und wenn wir gleich sehen werden, geht es hier eigentlich um einen antiken Konflikt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und ich meine, die Geschichte zeigt uns auch, wie Konfliktmanagement im biblischen Sinne funktionieren kann. David befindet sich immer noch auf der Flucht vor Saul und hielt sich nach dem Tod Samuels mit seinen Männern, mittlerweile waren es 600 Leute, in der Wüste Paran in der Wildnis auf. Und dort versuchen sie zu überleben, indem sie sozusagen als inoffizielle Nachbarschaftsdienst arbeiten. So habe ich es mal genannt, inoffizieller Nachbarschaftsdienst. In der Wüste gab es ja nicht nur eine Fülle von natürlichen Gefahren, wilde Tiere, die die Herden bedrohten, sondern oft durchstreiften auch wilde Stämme und Banditen die Gegend und versuchten Reisende oder die kleinen Dörfer zu überfallen und die Menschen dort auszurauben, ihre Herden zu klauen. Und die meisten lebten ja damals von der Viehzucht. David und seine Truppe haben also in der Wüste Paran sich versteckt vor den Angriffen Sauls und auch für Ordnung gesorgt, indem sie die Hirten und ihre Herden von diesen Banditen, die immer wieder angegriffen haben, geschützt haben. Und diese Tätigkeit als Wachdienst und Nachbarschaftshilfe in der Wüste ist der Anlass für die Geschichte, die wir in 1. Samuel 25 lesen. Neben David gibt es noch zwei andere Protagonisten in der Story, Nabal und Abigail. Sie werden uns gleich am Anfang des Kapitels vorgestellt. 1. Samuel 25, Vers 1. In dieser Zeit starb Samuel, ganz Israel versammelte sich und trauerte um ihn, dann begruben sie ihn auf seinem Besitz in Rama. Also ganz kurz und knapp wird uns hier Samuels Tod. Samuel, der große Prophet und Richter, ist gestorben und sein Tod wird uns hier ganz knapp nur berichtet. David zog sich damals weiter in Richtung der Wüste Paran zurück. In Maon, das lag ca. 13 Kilometer südlich von Hebron, lebte ein Mann, der sein Gewerbe in Karmel, das war ein Dorf in Juda, ausübte. Er befand sich gerade dort, um seine Schafe zu scheren. Der Mann war sehr vermögend. Ihm gehörten 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Er hieß Nabal und war ein Nachkomme Kalebs. Seine Frau hieß Abigail. Sie war sehr schön und klug. Er selbst aber war grob und gemein. Da wird uns also ein Ehepaar vorgestellt. Nabal hieß der Mann und er war steinreich. Das hebräische Wort hier beschreibt ihn als schwer, schwer reich. 3000 Schafe, 1000 Ziegen. Er lebte also im großen Überfluss, hatte ein paar Porsches und auch einen Ferrari in seiner Garage stehen. Die Bedeutung seines Namens fällt hier auf, denn Nabal bedeutet Tor, Narr. Übrigens, in der Bibel bedeutet das nicht nur, dass jemand einen niedrigen IQ hat oder wenig Verstand, wenn jemand mit Tor bezeichnet wird, sondern ein Tor ist auch jemand, der so lebt, als ob es Gott nicht gäbe. Nun, ehrlich gesagt, kann ich mir schwer vorstellen, dass Eltern ihrem Kind den Namen Tor oder Dummkopf geben. Aber sehr wahrscheinlich liegt hier ein Wortspiel mit seinem Namen vor, der so ähnlich klingt wie Narr oder Tor. Und in Vers 25, da wird Abigail später erklären, dass Nabal leider nie über seinen Namen hinausgewachsen ist. Er ist genau das, was sein Name bedeutet. Nabal, ein unverbesserlicher Dummkopf. Aber dieser Nabal war nicht nur dumm, sondern auch grob. Das hebräische Wort hier kann auch hart, stur, streitsüchtig bedeuten. Dummheit und Stolz wachsen an einem Holz. Es wird uns auch gesagt, dass er gemein und boshaft war. Das bedeutet, er war fordernd, betrügerisch, einfach unehrlich, unfair. Und seine Frau Abigail ist genau das Gegenteil. Sie war schön und klug. Ich bin leider nur und. Aber bei ihr war das eine brillante Kombination, schön und klug. Wörtlich bedeutet ihr Name, mein Vater ist Freude. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ihr Vater sich über so eine intelligente, hübsche Tochter nur freuen konnte. Nabal und Abigail, zwei Eheleute, die unterschiedlicher nicht sein könnten. David und seine Gang hatten also in der Wüste auch die Hirten und die Herden von Nabal vor Überfälle durch Diebe bewacht. Sie werden später noch sagen, die Diener von Nabal, dass Davids Leute wie so eine Mauer um sie waren. Nun kam die Zeit der Schafschuhe. Wenn die Wolle eines ganzen Jahres eingebracht war, wurde natürlich opulent gefeiert. Die langen, harten Stunden der Schafschuhe gipfelten in einem rauschenden Fest. Und da David in der Nähe sich aufhielt, schickte er seine Diener, 10 davon, zu Nabal mit der Bitte um etwas Speise und Trank vom Festtagsbuffet. Das war doch eine berechtigte Bitte, hatte er doch das ganze Jahr mit seinen Leuten indirekt für Nabal gearbeitet. Und David wird sicherlich gedacht haben, ja, gute Arbeit ist ihres Lohnes wert. Jetzt ist Zahltag. Es ist doch nur berechtigt, dass wir auch etwas von dem großen Kuchen Nabals abkriegen. Frisches Obst, etwas Gemüse, ein bisschen Wein, ein wenig Fleisch. Und er geht sehr diplomatisch, sehr sachlich und freundlich an die Sache ran. Also der geht nicht hin mit seiner ganzen Armee, mit seinen 600 Männern und wirkt fordernd und sagt, ja, jetzt will ich meinen Anteil. Nein, er ist sehr diplomatisch. Er schickt seine 10 Boten mit der Botschaft, Nabal freundlich zu grüßen und ihm auszurichten. Wir hören ab Vers 6, ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Mögest du mit deinem ganzen Besitz immer glücklich und Erfolg haben. Ich habe gehört, dass du deine Schafe scheren lässt. In Karmel waren deine Hirten und die Herden immer mit uns zusammen. Nie haben wir ihnen etwas zuleide getan und kein einziges Tier ist ihnen in dieser Zeit verloren gegangen. Also voller Ertrag, absoluter Gewinn. Frag deine Leute, sie werden es dir bestätigen. Heute ist für dich ein Festtag, darum bitte ich dich, empfange meine Leute freundlich. Sie und auch ich sind deine ergebenen Diener. Bitte gib ihnen an Lebensmittel mit, was du entbehren kannst. Also wenn man das so liest, dann muss man sagen, wirklich eine angebrachte, nette Anfrage und Bitte, oder? Aber dann nimmt die Geschichte eine tragische Wende. Hören wir, wie Nabal auf Davids Anfrage antwortet. Aber Nabal entgegnete ihnen, David, wer ist das? Der Sohn Esais, wer soll das sein? Heutzutage gibt es viele Knechte, die ihrem Herrn davongelaufen sind. Da soll ich mein Brot und Wasser nehmen und die Tiere, die ich für meine Schafscherer geschlachtet habe, und es Leuten geben, von denen ich nicht einmal weiß, woher sie kommen? Die jungen Männer kehrten zu David zurück und berichteten ihm alles. Ein wirklich liebenswürdiger, sympathischer Mensch, dieser Nabal, oder? Der war nicht nur dumm, der war auch ein richtiger Geizkragen. Und wahrscheinlich waren ihm sein Reichtum und seine Macht, weil Reichtum, also großer Besitz, viel Geld, gibt ja einem das Gefühl von Macht. Vielleicht war ihm das zu Kopfe gestiegen. Übrigens, Reichtum und Macht sind ja nicht grundsätzlich schlecht. Aber sie sind immer eine große Versuchung, einen Menschen zu korrumpieren. Wie wir das leider auch heute noch so oft sehen müssen, bei Managern und bei Politikern. Als Nabal die Bitte hörte, benahm er sich so, als hätte er nie das Geringste von David gehört und warf ihn mit den gewöhnlichen Verbrechern in einen Topf, die die Wildnis damals unsicher machten. Er weigert sich nicht nur, ihnen etwas vom Festessen abzugeben, sondern er beleidigt sie auch noch. Und wie reagiert David auf dieses blockierte Ziel? Ich kann mir vorstellen, die haben ja da in der Wüste nicht jedes Mal ein großzügiges Mahl gehabt. Es gab ja kein McDonald's oder Burger King oder was weiß ich, irgendein Restaurant, wo die einkehren konnten. Die haben sich gefreut, jetzt haben wir richtig gearbeitet und jetzt steht uns ja auch etwas zu. Und mit knurrendem Magen und schon in der Fantasie diese ganzen tollen Speisen gesehen, ja, das grillende Lamm sozusagen, die Krüge voll mit Wein. Und oh, jetzt freuen wir uns auf dieses Festmahl, aber nichts kommt von all dem an. Das Ziel wird blockiert. Wie reagiert David auf dieses blockierte Ziel? Zorn ist seine Reaktion. Er ist außer sich. Er ist wütend und explodiert und wird vorübergehend unzurechnungsfähig. Vers 13, dann befahl David seinen Männern, schnallt eure Schwerter um. Auch er nahm sein Schwert und zog los. 400 Mann folgten ihm, 200 ließ er beim Gepäck. David, er verlor die Beherrschung. Er will mit 400 Mann Nabals Haus platt machen. Er reagiert total übertrieben. Auf Englisch würde man sagen, du bringst die Kakerlaken mit dem Gewehr um. Natürlich mag keiner Kakerlaken, aber mit dem Gewehr muss man sie nicht wirklich beschießen, weil dann ist die Wand auch he, ne? Sein Zorn ist maßlos. Und ich kann mir vorstellen, das ist so meine Vermutung, was David am meisten wütend und unzurechnungsfähig machte, war vielleicht dieser kurze Satz, den Nabal den Boten sagte. Wer ist David? Wer bist du? Ich glaube, wir können das ein bisschen gut nachempfinden. Es gibt kaum einen schlimmeren Ausdruck von keiner Wertschätzung, als zu sagen, wer bitte ist dieser dahergelaufene David? Wer ist David? Also ich nehme an, dass dieser Satz wirklich David getriggert hat, ja? Denn mir geht es häufig genauso. Da habe ich morgens noch die Bibel gelesen, bin sattelfest unterwegs sozusagen in meinen Alltag und will die Welt retten. Und dann kommt manchmal ein einziger Mensch und begegnet mir in einer so unschönen Art und Weise. Und dann ist die spannende Frage, wie reagiere ich? Und sehr häufig habe ich schon wie David reagiert. Von jetzt auf gleich auf 180. Diese kurze Frage, wer ist David? Wer bist du? Setzt an unserem Wert, an unserer Identität an. Was macht eigentlich deinen Wert aus? Das, was du tust, deine Leistung, dein Wissen oder das, was andere über dich sagen, dein Ansehen oder das, was du besitzt, wie viele Autos du in der Garage stehen hast. Wenn jemand unseren Wert, unsere Identität angreift oder auch unsere Leistung ignoriert, reagieren wir sehr wahrscheinlich nicht viel anders als David. In Vers 23 sagt David, für nichts und wieder nichts habe ich in der Wüste alles beschützt, was dem gehört. Nicht das Geringste von seinem Besitz ist weggekommen und er hat mir Gutes mit Bösem vergolten. Kennt ihr dieses Gefühl? Da hat man Gutes getan, sein Bestes gegeben und erwartet eigentlich, dass Gutes mit Gutem vergolten wird. Und da kommt nichts. Und wir denken, eigentlich habe ich etwas anders verdient. Und manchmal benehmen wir uns auch in Bezug zu Gott so, dass wir denken, eigentlich habe ich was anderes verdient. Ich habe doch Gutes getan, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe doch einen Anspruch auf Segen. Und das ist etwas, was einen ganz schön aus der Bahn werfen kann. Wenn man in Frage gestellt wird, wenn man ignoriert wird, diskreditiert von irgendwelchen Menschen. Vers 22, so möge es Gott den Feinden Davids antun, so und noch mehr, bis morgen früh werde ich nicht einen einzigen von diesen Wandpissern übrig lassen. Und wir denken, hallo David, du der Künstler, du der Dichter, du der Mann nach dem Herzen Gottes, der immer versucht, irgendwie noch die richtige Perspektive zu kriegen, begibst dich jetzt auf dieses Niveau? Was passiert hier mit dir, David? Bist du auch in Vulgaria angekommen, so wie Nabal? Nabals Vulgarität löst die gleiche Vulgarität in David aus? Die ganze Freundlichkeit, die ganze Diplomatie, um auch wirklich gut dem anderen zu begegnen, ist sehr schnell zu Ende, wenn es an meine eigene Ehre geht. David sagt, 400 Leute an die Waffen, 200 bleiben hier zurück im Lager. Sehr oft geht es uns nicht anders, wenn wir beleidigt werden und vor einem blockierten Ziel stehen. Blockierte Ziele lösen oft eine Zorneruption aus. Deshalb hier das Bild von diesem Vulkan. Ihr habt es geschnallt. Da denken wir meistens leider nicht an einen Bibeltext wie die Jahreslosung. Wie lautet die übrigens dieses Jahr noch? Wisst ihr es? Wer weiß es noch? Es war schon richtig, ich habe irgendwas gehört, so zögerlich. Suche Frieden und jage ihm nach, genau. Hätten wir solche Momente des Innehaltens, könnten wir schneller herunterfahren und unserem Zorn keinen freien Lauf lassen. Aber David dachte nicht an Gott in dem Moment, sondern an Rache. Noch vor ein paar Monaten hat er sich geweigert, in der Höhle Engedi an Saul Rache zu nehmen. Doch jetzt sind ihm die Sicherungen durchgebrannt. Er verlor jedes Bewusstsein für seine Identität als Gottes Gesalbter und er war kurz davor, ein zweiter Saul zu werden, darauf aus, jeden loszuwerden, der seinen Status und seine Rolle in Frage stellt. Eine explosive Stimmung bestimmt die Szene. Wie geht dieser Showdown weiter? Und für uns natürlich die spannende Frage, wie schaffen wir es in solchen Situationen, wo wir beleidigt und unrechtmäßig behandelt und gedemütigt werden, deeskalierend zu reagieren? Ich glaube überhaupt nicht, dass das einfach ist. Denn diese Geschichte bestätigt, dass blockierte Ziele und verletzte Eitelkeiten sehr wohl einen Konflikt mit schlimmen Folgen auslösen können. Wie bekommt man die Kuh vom Eis? Das ist der Moment in der Geschichte, in der Abigail die Bühne betritt. Einer von Nabals Angestellten kommt zu Abigail und berichtet ihr von der ganzen Sache. Vers 14. Einer von den Leuten Nabals berichtet Abigail, David hat Boten aus der Wüste zu Nabal geschickt, um unserem Herrn alles Gute zu wünschen, aber er hat sie nur angeschrien. Dabei waren die Männer Davids immer sehr gut zu uns. Sie haben uns nicht belästigt und die ganze Zeit, in der wir in ihrer Nähe waren, haben wir nicht das Geringste vermisst. Sie waren Tag und Nacht, hier kommt es wieder, wie eine schützende Mauer um uns, solange wir die Herden in ihrer Nähe weideten. Sieh zu, ob du noch etwas tun kannst, sonst ist unser Herr und sein ganzer Haushalt verloren. Er, und damit meinen sie Nabal, ist ja so boshaft, dass man nicht mit ihm reden kann. Ich glaube, es war wirklich eine kluge Entscheidung von diesen Dienern, nicht zu Nabal, ihrem Chef, sondern zu dessen Frau zu kommen. Und was tut Abigail, diese schöne, kluge Frau? Nun, sie schickt ihren boshaften, dummen, rauen Mann nicht in die Wüste. Sie verlässt diesen Mann nicht. Sie bleibt zunächst mal ganz in dieser Situation drin und sie versucht ihn zu schützen. Also wie liebenswert ist das wohl von dieser Frau? Wie weise. Und sie handelt schnell, um Davids verärgerte Reaktion abzufangen. Vers 18, da ließ Abigail schnell einige Esel beladen. Sie nahm 200 Fladen Brot, 2 Schläuche Wein, 5 zubereitete Schafe, 5 Getreidemaß voll Röstkorn, 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen. Sie eilt schnell und plündert ihren Kühlschrank sozusagen, ihre Speisekammer. Packt alles auf den Esel und brach auf, um David entgegenzureiten und ihn aufzuhalten. Ihrem Mann sagt sie natürlich nichts davon. Was meint ihr, warum sie ihm nichts sagt? Weil sie genau weiß, der ist unbelehrbar. Und manchmal muss also eine Frau zugunsten ihres Mannes handeln, ohne ihm ein Wort zu sagen. Hier haben wir also wirklich das klassische Beispiel für diesen Fall. Und sie muss sich auch nicht in allem ihrem Mann unterordnen. Wenn ein Mann Dinge tut, die einfach doof sind oder Dinge verlangt, die sündig sind, muss sich eine Frau ihrem Mann nicht unterordnen. Eine kluge Frau weiß, wann was dran ist. Und in dem Augenblick, in dem Abigail David begegnet, da steigt sie ab, sie kniet nieder, sie neigt ihr Gesicht respektvoll zu Boden im Klartext. Sie macht sich ganz klein. Und das ist übrigens ein biblisches Prinzip, sich demütigen, sich klein machen im Dienst. Im Übrigen ist dieses Prinzip genau das Prinzip Gottes. Denn Gott hat die Größe, sich klein zu machen. Das feiern wir übrigens an Weihnachten. Und dann sagt sie, absolut verrückt, es ist alles meine Schuld, mein Herr. Bitte hör deine Dienerin an. Bitte lass es mich erklären. Und sie denken, hallo, ist doch nicht deine Schuld. Abigail nimmt die Schuld ihres Mannes auf sich, obwohl sie gar keine Schuld hatte. Klingt da etwas an? Auch das gehört zum Prinzip Gottes. Wir haben es gerade vorhin gefeiert, im Abendmahl. Gott ist in Christus Mensch geworden und er hat sein Leben hingegeben, Jesus, um am Kreuz für unsere Schuld und für unsere Sünde und unsere Dummheit und Sturheit und Boshaftigkeit zu sterben und zu sühnen. Er hat das alles auf sich genommen, unsere Schuld. Und dann sagt sie weiter, Vers 25, mein Herr, ärgere sich doch nicht über Nabal, diesen boshaften Menschen. Er ist genau das, was sein Name bedeutet. Nabal heißt er und niederträchtig ist er. Leider habe ich deine Dienerin, die jungen Leute, die mein Herr geschickt hat, nicht gesehen. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und du selbst lebst, der Herr hat dich daran gehindert, in Blutschuld zu geraten, indem du dir mit eigener Hand hilfst, mögen deine Feinde und alle, die dir schaden wollen, so wie Nabal werden. Hier ist nun der Segensgruß, den deine Dienerin deinem Herrn brachte. Möge er an die Leute im Gefolge meines Herrn verteilt werden. Vergib doch deiner Dienerin die Anmaßung. Ich weiß, dass Jahwe meinem Herrn ein beständiges Königreich errichten wird, weil mein Herr die Kriege Jahwes führt. Dein Leben lang möge dir niemand ein Unrecht vorwerfen können. Und wenn dich jemand verfolgt, um dich umzubringen, soll das Leben meines Herrn bei denen verwahrt sein, die der Herr dein Gott am Leben erhält. Aber das Leben deiner Feinde schleudert er mit der Schleuder weg. Wenn dann Jahwe meinem Herrn all das Gute tun wird, das er dir zugesagt hat und dich zum Fürsten über Israel bestellt, dann soll es dir, meinem Herrn, nicht zur Falle werden und nicht zum Vorwurf in deinem Gewissen führen, dass du ohne Grund Blut vergossen und dir selbst geholfen hast. Und wenn Jahwe deinem Herrn Gutes tun wird, denk auch an deine Dienerin. Frei übertragen mit meinen Worten, sagt sie hier im Grunde, David, bitte, bitte tu das nicht, was du gerade vorhast. Das ist keine Handlung für einen Prinzen von Israel. Denke dran, wer du bist. Erinnere dich an Gottes Salbung, an Gottes Gnade. Lass dich nicht dazu herab, aus Zorn und Wut Schlachten zu führen. Deine Berufung ist es, die Schlachten des Herrn zu führen. Deine Aufgabe ist es, dich Rache zu üben. Rache ist Sache Gottes und du bist nicht Gott. Er, Gott, wird das Leben deiner Feinde wie mit der Schleuder wegschleudern. Erinnere dich doch, wie Gott durch dich und deine Schleuder Goliath besiegt hat. Du bist hier in der Wüste, um herauszufinden, was Gott tut und wer du vor Gott bist. Nabal ist ein Dummkopf, aber pass auf, dass du nicht selbst auch ein Dummkopf wirst. Was für eine kluge Frau. Ihr Taktgefühl, ihr Vertrauen, ihre Loyalität, einfach bemerkenswert. Und sie trifft genau den richtigen Ton. Sie erkennt in David den zukünftigen König. Und durch ihre demütige Haltung und ihre weisen Worte wirkt sie absolut deeskalierend in dieser explosiven Situation. Das ist Abigail. in einer materialistischen, von Männern dominierten, säbelrasselnden Welt verkörpert diese kniende, wehrlose Frau eine unglaubliche Schönheit. Und Abigail ist nicht nur äußerlich schön, sondern sie ist auch erfüllt von einer inneren Schönheit. Ihr Charakter ist so schön wie ihr Erscheinungsbild. Und es ist genau diese Schönheit, die David in seiner selbstgewährten Hässlichkeit überrascht. Und er ist wieder fähig, Gott zu sehen und zu hören. Abigails Schönheit bringt David wieder mit der Schönheit Gottes in Berührung. Und er hört nicht nur auf diese Frau, sondern er erkennt, dass Gott durch diese Frau zu ihm gesprochen hat. Letztlich erkennt er, wer er ist und was er gerade tut und wofür sein Leben bestimmt ist. Und das führt zu Lobpreis, es führt zur Anbetung. David beginnt Gott zu preisen und Abigail zu segnen. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, rief David vor Abigail, dass er dich mir heute entgegengeschickt hat. Und gepriesen sei deine Klugheit, gesegnet sollst du sein, dass du mich heute davor zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir selbst zu helfen. Aber so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, der mich davor bewahrt hat, dir Böses zu tun, wenn du mir nicht so schnell entgegengekommen wärst, dann hätte keiner von Nabals Männern den nächsten Morgen erlebt. Da nahm David die Gaben an, die sie ihm mitgebracht hatte, und sagte zu ihr: Geh in Frieden nach Hause. Ich habe auf dich gehört und du kannst mir ins Gesicht schauen. Was können wir hier von David lernen? Ich denke, wir sind hier schon zum Vorbild eines Mannes, eines Menschen, der belehrsam ist und vor allem der bereit ist zur Veränderung. Und ich denke, genau diese Bereitschaft zur Veränderung, diese Bereitschaft innezuhalten, mal nachzudenken, auf Gott zu schauen, umzudenken, letztlich auch Buße zu tun, das werden wir noch sehen, das macht ihn zu einem Menschen nach dem Herzen Gottes. Meine Lieben, wir brauchen Abigails in unserem Leben. Und wie gut wäre es, wenn wir für andere Abigail sein können. Es wird immer wieder Situationen in unserem Leben geben, wo unsere Ziele blockiert werden durch Menschen, die unsympathisch sind und die uns richtig auf die Nerven gehen. Und ich gebe zu, gerade Dummheit ist etwas, was mich besonders aufregt. Das bringt mich auf die Palme. Und es gibt wirklich genug Dummköpfe in dieser Welt. Jemand beleidigt uns, steht uns im Weg, gibt uns nicht, was wir wollen. Und unser Ego braust auf. Und schon sind wir unterwegs, um etwas dagegen zu tun, gewöhnlich gewappnet mit selbstgerechter Empörung. Wir sind zornig, verärgert, weil unsere selbstdefinierte Identität angegriffen wurde und wir wollen unsere verletzten Gefühle und unser angekratztes Selbstbewusstsein rächen. Aber wohl uns, wenn wir dann von etwas Schönem aufgehalten werden. Abigail. Wenn jemand durch kluges, weises Verhalten, durch ehrliche, herzliche, klare Worte uns hilft, wieder zu unserer wahren Identität zu finden. Und auf der anderen Seite, lasst uns die Menschen sein, die durch eine demütige Haltung und weises, überlegtes Reden zur richtigen Zeit andere positiv beeinflussen und ihnen helfen, sich zu erinnern, wer sie in Gott wirklich sind. So wie Abigail müssen wir der Hässlichkeit mit Schönem begegnen. Meine Frau ist für mich Abigail. Schon sehr oft hat sie mir gesagt, wenn ich mich ärgere und in Rage gerate, sei nicht der, der du nicht sein willst, der du eigentlich in deinem tiefsten Herzen nicht sein willst. Aber die Episode ist noch nicht ganz zu Ende. David und seine Männer reiten heim mit dem ganzen tollen Essen, was Abigail mitgebracht hatte. Und Abigail kommt nach Hause und da erwartet sie ihr Ehemann und er legt seine Hand über ihre Schulter und sagt, oh, was bist du für eine kluge Frau. Du hast uns gerade gerettet. Wohin hätte das wohl geführt? Ja, leider nicht. Was erwartet sie? Nun, kein Dankbarer, sondern ein besoffener Mann. Als Abigail nach Hause kam, saß Nabal mit seinen Leuten beim Festmahl. Er feierte wie ein König, war gut gelaunt und völlig betrunken. Sie sagte ihm kein Wort von dem, was vorgefallen war. Hätte ja sowieso keinen Sinn gehabt, er war dicht. Erst am nächsten Morgen, als er wieder nüchtern war, erzählte seine Frau ihm alles. Da traf ihn der Schlag und er war wie gelähmt. 10 Tage später ließ der Herr ihn sterben. Nabal stirbt also, ich gehe mal davon aus, an den Folgen eines Schlaganfalls. Meine Lieben, wenn wir das tun, was vor Gott richtig ist, und auch was unserer wahren Identität als Kinder Gottes entspricht, glaube ich schon, Gott wird sich um Gerechtigkeit kümmern. Er kümmert sich um das Unmögliche. Um das Unmögliche. Und es gibt Gerechtigkeit und auch Gericht bei Gott. Und wir müssen da Gottes Timing vertrauen. Und was tut David, als er hörte, dass Nabal tot war? Vers 39, als David davon hörte, sagte er, gepriesen sei der Herr, der den Streit gegen Nabals Unverschämtheit ausgetragen und mich, seinen Diener, von einer bösen Tat abgehalten hat. Er hat Nabals Schlechtigkeit auf ihn selbst zurückfallen lassen. Da schickte David Boten zu Abigail und bat sie, seine Frau zu werden. Die Diener Davids kamen nach Karmel und sagten zu Abigail, David schickt uns, er will dich zur Frau nehmen. Hier der Heiratsantrag. Da stand sie auf, kniete sich nieder, das Gesicht zur Erde und sagte, deine Dienerin ist bereit, den Dienern meines Herrn zu dienen und ihnen die Füße zu waschen. Schnell machte sie sich reisefertig und setzte sich auf ihren Esel. Ihre 5 Mägde begleiteten sie. Sie folgten den Boten Davids und sie wurde seine Frau. So endet also diese Geschichte mit einem Happy End. David und Abigail heiraten. Und wir lesen das und denken, wow, erstaunlich, wie Gott seine Erlösungsabsichten im Leben von Menschen und auch in unserem Leben erfüllt, während wir auf ihn hören und ihm vertrauen und auf ihn warten. Blockierte Ziele erfordern kluges Handeln. Das war das Thema heute. Wenn unsere Ziele blockiert werden und wir uns ungerecht behandelt fühlen, stehen wir in der Gefahr, die Beherrschung zu verlieren und jedes Bewusstsein unserer wahren Identität als Gottesgesalbte, als Menschen, die gesalbt sind mit dem Heiligen Geist, zu vergessen. Und deshalb möge Gott uns gerade durch seinen Geist, diesen Geist, den wir in einer Woche auch feiern werden und uns freuen werden, dass Gott uns mit ihm beschenkt hat. Möge Gott uns durch seinen Geist helfen, Konflikte nicht fleischlich getrieben von unserer Selbstzentriertheit regeln zu wollen, sondern aus unserer wahren neuen Identität als gesalbte Königskinder Gottes heraus. Und möge er uns im richtigen Augenblick auch Menschen zur Seite stellen, die uns in solchen prekären, emotional hochgeladenen Konfliktsituationen an unsere wahre Identität in Gott erinnern. Menschen wie Abigail, die dir ehrlich sagen können, sei nicht die, die du nicht sein willst. Sei nicht der, der du nicht sein willst. Amen. Lass uns beten. Lieber Herr, wir lesen dein Wort, wir lesen die Davidsgeschichte und es ist wahrhaftig eine antike Geschichte und doch hat sie solche Brisanz und solche Bedeutung und Anwendung auch in unserem Leben heute im 21. Jahrhundert. Herr, du hast uns gesalbt mit deinem Geist. Dadurch hast du uns die Fähigkeit, das Potenzial gegeben, hier